Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Verbrechen zum Tee. Wir wollten dieses Mal noch kurz vorneweg was sagen. Und zwar, dass wir nicht vom Fach sind. Wir sind keine Journalisten, wir sind keine Jurastudenten. Wir machen das als Hobby. Und deswegen bitten wir euch, uns kleine Fehler zu verzeihen, die wir wahrscheinlich noch oft machen werden. Also nicht, dass ihr uns darauf nicht hinweisen solltet. So, wir nehmen gerne Kritik an. Nur es ist ein Hobby von uns.
Ja, und im Nachhinein haben wir die Infos jetzt nicht von irgendwelchen Experten, sondern wir benutzen das, was wahrscheinlich jeder auch benutzt, und zwar Google. Und wenn Google halt mal Unwahrheiten ausspuckt und wir die dann auch weitergeben, dann tut uns das wirklich leid. Weist uns darauf hin, aber wir hatten halt einfach keine besseren Mittel, um besser zu recherchieren.
Genau, und dann wollten wir noch was zu unserem Verhalten mit dem Lachen sagen. Wir wissen ja, dass das ein sensibles Thema ist und wir reden auch über sensible Themen und es ist in keinster Weise unsere Absicht, dass wir darüber Witze machen, weil es sind keine lustigen Themen. Allerdings ist es einfach in einem Gespräch zwischen zwei Personen so, dass man da auch mal
locker ist.
Genau, einfach mal locker ist, weil es halt immer noch ein Gespräch unter Freunden ist. Und
genau. Wir wollen nicht respektlos sein, auf gar keinen Fall, aber es ist halt unsere Art, mit solchen Themen umzugehen. Und an dieser Stelle halt einfach einen kleinen Tipp oder eine Warnung an die Leute, die sowas nicht abhaben können oder die sich dadurch wirklich angegriffen fühlen. Schaltet hier ab, weil wir werden vielleicht häufiger mal lachen, vielleicht weniger lachen.
Es wird vorkommen.
Es wird auf jeden Fall vorkommen und wir werden uns versuchen zu beherrschen, natürlich. Aber im Nachhinein, wir machen es halt aus Spaß auch, weil es uns interessiert. Und wenn wir dann mal lachen, dann...
Es sei uns verziehen.
Es sei uns verziehen, genau. Also abschalten am besten, wenn es euch stört, und einfach einen anderen Podcast suchen.
Ja, und für alle, die es nicht stört, geht es jetzt los.
Geht's jetzt los!
Folge.
Folge 2,
Und zwar habe ich einen Tee mitgebracht. Olga riecht schon dran.
Ich rieche schon dran. Er riecht sehr, soll ich es schon sagen? Warte, ich probiere ihn erst.
Es passt, genau, es passt nämlich zu meinem Land. Und genau. Olga muss jetzt erschmecken, woher mein Fall dieses Mal kommt.
Ich bin gespannt, ich probiere einen Moment. Ich versuche keine Schlürfgeräusche zu machen. Okay, also ich glaube, ich habe es vom Geruch her eigentlich schon rausgekriegt. Ich kann total falsch liegen. Ist es ein Earl Grey?
Es ist ein Earl Grey.
Ist es ein britischer Tee?
Es ist ein britischer Tee.
Oh mein Gott, komm, entführe mich nach Großbritannien. Ich bin gespannt. Ich freue mich.
Ja, dann entführe ich dich jetzt mal nach Großbritannien.
Wollen wir denn vielleicht erstmal sagen, was unser Thema ist?
Oh ja, klar.
Wir haben ja für jede Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht.
Genau, unser Thema heute ist Betäubungsmittel. Und ich meine es schon zu wissen, wir sprechen ja nicht über die Fälle, bevor wir es aufnehmen, aber ich denke, wir beschäftigen uns heute beide mit K.O.-Tropfen, auch wenn das nicht jetzt die Aufgabe war.
Aber irgendwie ist das einfach so gekommen bei uns. So, Anna, du entführst mich also heute nach Großbritannien.
Ich entführe dich nach Großbritannien und zwar nach London.
Schön.
Es geht heute nach London und wir fangen an in den frühen Morgenstunden am 19. Juni 2014 in der Cook Street.
Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Das ist tatsächlich noch nicht so lange her, aber es ist ein abgeschlossener Fall. Also die Ermittlungen sind beendet. Es ist jedenfalls morgens am 19. Juni 2014 und es geht ein Anruf bei der Polizei ein. Ein junger Mann wäre auf der Cook Street kollabiert. Die Polizei findet den jungen Mann. Es stellt sich heraus, dass es sich um den 23 Jahre alten Anthony Walgate handelt. Er ist vollständig bekleidet, nur sein T-Shirt ist leicht nach oben gerutscht und seine Sporttasche wird noch in der Nähe gefunden, sein Handy fehlt aber. Es gibt keine weiteren Hinweise, außer einer braunen Flasche, die bei Anthony gefunden wird, in der Rückstände von GHB festgestellt werden. Und an dieser Stelle ein kleiner Einschub, wir werden wahrscheinlich später noch genauer darüber reden, aber GHB ist eben eine Form von, sind jetzt nicht K.O.-Tropfen, GBL sind K.O.-Tropfen.
Eigentlich alles. Also ich glaube, das ist unter K.O.-Tropfen werden einige Substanzen gezählt.
Also ich habe bis jetzt immer GBL als die K.O.-Tropfen.
Okay. Ja, weil man an GBL einfacher rankommt als an. Aber darauf gehen wir später nochmal ein.
Genau, also jedenfalls wisst ihr jetzt, das ist halt, es ist eine Flüssigkeit, GHB, und die wird eben in dieser Flasche nachgewiesen. Es gibt keine weiteren Hinweise und deswegen sucht man halt nach dem Anrufer und findet dann tatsächlich heraus, dass der Anrufer Stephen Port ist. also man erreicht Stephen Port dann und nach anfänglichem Zögern gibt er auch zu, Anthony gekannt zu haben und erzählt der Polizei dann, dass die beiden GHB zusammen konsumiert hätten in seiner Wohnung und dass Anthony dann übel geworden wäre, er das scheinbar nicht vertragen hätte, er dann halt ohnmächtig geworden wäre bzw. geschlafen hätte. Stephen hat ihn dann aufs Bett gelegt und ist zur Arbeit gegangen, was ja auch schon befremdlich ist, oder? Weil wer...
Aber warte mal, wurde er nicht draußen gefunden?
Ja, das, pass auf. Also, er geht zur Arbeit, kommt 8 Stunden später wieder nach Hause und als er nach Hause kommt, war Anthony tot.
Nee.
Stephen Port bekommt also Panik und setzt Anthony in den Hauseingang, wo er dann später gefunden wird und ruft die Polizei an.
Tut mir leid, ich unterbreche dich. Aber er hat jetzt, er kommt nach Hause, findet die Leiche. Wieso ruft er nicht sofort die Polizei?
Weil er Panik bekommen hat, sagt er.
Aber er hat ja danach die Polizei gerufen.
Ja, aber er hatte halt Angst, dass es in Zusammenhang mit ihm gebracht wird. Er hat ja anonym die Polizei angerufen. Das haben die ja nur nachverfolgt, wer das war.
Trotzdem ganz eigenartig.
Ja, klar. Also, wer geht denn auch zur Arbeit, wenn jemand bewusstlos bei einem zu Hause liegt? Also,
dem es wahrscheinlich nicht besonders gut geht.
Ja, da sollte man dann lieber einen Krankenwagen rufen. Die Polizei stellt daraufhin jedenfalls die Ermittlungen ein, weil es sich um eine tragische Chemsex-Orgie gehandelt hat. Also das ist...
Chemsex?
Ja, also GHB wird in den Kreisen in London tatsächlich öfter konsumiert von Leuten aus der schwulen Szene. Und besonders in dieser Chemsex-Szene.
Also wirklich vor Kameras jetzt?
Ja, also das lockert halt so die Stimmung und deswegen wird es halt, also deswegen, man hat dann halt auch leichter oder eher Sex. Da gibt es auch ein großes Problem mit Sex ohne Verhütung, weil man ist halt lockerer und geht das dann eher ein, so, obwohl man halt normalerweise, die Vernunft ist halt einfach ausgeschaltet. So, normalerweise bist du vernünftig und machst es halt und wenn du auf Drogen bist, das kennt man ja auch vom Alkohol, dass man dann schon eher Gefahren eingeht und Risiken auf sich nimmt. Genau, es handelt sich also laut der Polizei um eine tragische Chemsex-Orgie. Das passiert tatsächlich manchmal, dass so eine Überdosis dann genommen wird. Anthonys Familie ist sich aber sicher, dass er sowas niemals tun würde. In einer Doku, die ich geguckt habe, wird auch die Mutter interviewt und die betont halt auch, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ihr Sohn solche Drogen nehmen würde und halt auf einer Chemsex-Orgie Drogen konsumiert generell. Das konnte sie sich einfach nicht vorstellen. Allerdings sieht die Polizei das trotzdem als erwiesen an und ermittelt dahingehend, also ermittelt nicht wegen eines Verbrechens weiter. Stephen Port wird wegen Justizbehinderung festgenommen, wird aber auf Kaution entlassen und die Ermittlungen werden vorerst beigelegt.
Wegen Justizbehinderung?
Ja, weil er eine Falschaussage getätigt hat.
Was hat er denn falsch ausgesagt?
Er gibt ja nach anfänglichem Zögern zu, dass er Anthony gekannt hat. Also er wird wahrscheinlich erst gesagt haben, dass er ihn nicht kennt. Genau, er wird auf Kaution entlassen und die Ermittlungen werden vorerst beigelegt, weil man ja auch nicht von einem Verbrechen ausgeht. Also man geht ja nur davon aus, dass es sich eben um eine unglückliche Wendung, ja um ein unglückliches Schicksal handelt. Jetzt machen wir einen Sprung vom Juni in den August 2014. Und zwar erzähle ich euch jetzt von Ryan Edwards. Das ist der Nachbar von Stephen. Und in späteren Interviews sagt Ryan über Stephen, dass er eine relativ unbeholfene Person ist im Umgang mit anderen Menschen. Er nennt ihn awkward und er sagt auch später, dass es keine richtige Freundschaft zwischen ihnen war. Er halt eine Nachbarschaft, also wie man halt Nachbarn kennt und sie haben sich wohl ein paar Mal getroffen. Stephen Port hat genau damals mit Online-Dating angefangen. Ich denke, dass er es da dann Ryan gegenüber erwähnt hat. Ryan sagt auch, dass er manchmal sogar mit 16- bis 17-Jährigen abhing, weil er auf jünger aussehende und jüngere Menschen gestanden hat. Anthony war ja auch erst 23 und Stephen ging halt schon so auf die 40 Jahre zu. Also der war schon ein bisschen älter und hat sich halt mit Jüngeren getroffen.
Naja, solange die jetzt nicht minderjährig waren.
Ja, das stimmt. Eigentlich jedem das seine. Ich meine,
wollte gerade sagen,
die sind ja auch fähig zuzustimmen. So.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch keine Straftat, wenn man sich mit Jüngeren trifft.
Eben. Am 24. August 2014 bekommt Ryan dann einen Anruf. Und Stephen fragt ihn, ob er Lust hat, sich zu treffen auf einen Kaffee, weil Stephen ihm seinen neuen Mitbewohner vorstellen möchte. Stephen hat nämlich einen neuen Mitbewohner namens Gabriel Kovari. Dieser ist 22 Jahre alt und ein slowakischer Kunststudent. Dieser ist laut Ryan ziemlich wortgewandt, er ist intelligent und reiselustig. Gabriel wirkt auf Ryan anders als die anderen Männer, mit denen sich Steven sonst getroffen hat. Und es passiert etwas ziemlich Komisches an dem Tag, und zwar sagt Gabriel zu Ryan, als sie alleine sind, dass Steven nicht ist, wie er scheint, und er wäre böse. Was ja auch schon eine extreme Aussage ist.
Ich wollte schon sagen, besonders wenn das sein Mitbewohner über dich sagt.
Nach 3 Tagen zieht Gabriel scheinbar wieder aus.
Und nach Steven, 3 Tagen?
Nach 3 Tagen.
Das hat ja lange gehalten.
Und Steven sagt, er wisse nicht, wo Gabriel sei. Und erzählt Ryan aber eine Woche später allerdings, dass er eine Nachricht bekommen habe. Und zwar sei Gabriel verstorben. Ich habe hier ein Bild von der Originalnachricht. Die ist verfügbar. Und zwar ist die vom 11. September 2014 um 19.32 Uhr. Und in dieser Nachricht schildert er eben, dass Gabriel verstorben sei, und zwar an einem Virus, was ja auch für einen 22-Jährigen ungewöhnlich ist. Und er wäre vorher nach Hause gefahren, also nach Hause heißt in diesem Fall...
Spanien?
Ja, Spanien. Genau, er hätte dort seine Familie besucht und er hätte wohl auch einen Partner dort, von dem Steven halt nichts wusste, wie er sagt. Genau, und sei dann halt eben an diesem Virus verstorben. Er bittet Ryan, nichts davon in den Medien zu posten oder mit irgendjemandem darüber zu sprechen, um die Familie zu schützen. Also die Familie von Gabriel. Am 28. August morgens wird eine Leiche gefunden auf dem Friedhof der St. Margaret's Church. Das ist 100 Meter von der Cook Street entfernt. Also da, wo auch Anthony gefunden wurde. Das ist die Leiche von Gabriel. Gabriel liegt an eine Mauer gelehnt auf dem Friedhof. Sein T-Shirt ist auch leicht nach oben geschoben. Es wird auch erstmal nicht viel dazu ermittelt, also es ist ja sehr ähnlich. Trotzdem fängt die Polizei auch hier nicht an, wegen Mord zu ermitteln.
Aber es liegt doch nicht einfach jemand so auf einem Friedhof mit einer Überdosis, oder? Das passiert doch nicht oft.
Nein, sicher nicht. Also die finden bei ihm auch eine Flasche mit GHB. Und deswegen geht die Polizei davon aus, dass es eben eine Überdosis war. Ja, Selbstmord, beziehungsweise halt einfach eine Überdosis, vielleicht auch nach dem Feiern. 3 Wochen nach dem Leichenfund von Gabriel kommt Daniel Whitworth nicht nach Hause. Seine Familie macht sich Sorgen, denn Daniel war nach der Arbeit trotz einer Nachricht nicht nach Hause gekommen. Am nächsten Tag war er auch nicht bei der Arbeit und man findet ihn angelehnt an dieselbe Mauer wie Gabriel. Er ist ebenfalls tot. Man spricht von einem Selbstmord. Man findet bei ihm nämlich auch einen Abschiedsbrief in einer Plastikhülle. In diesem Abschiedsbrief gesteht Daniel, dass er Gabriel gekannt hat und ihn mit GHB versorgt hat, welches dann zu dieser Überdosis geführt habe. Und er hätte sich wegen den Schuldgefühlen gegenüber Gabriel umgebracht. Genau, er wird an derselben Mauer, beziehungsweise in nächster Nähe, auch an einer Mauer gelehnt, auf dem gleichen Friedhof gefunden. Und seine Beine sind von einem blauen Bettlaken bedeckt und auch sein Oberteil ist auch so ein bisschen hochgezogen. Und in der Innentasche findet man eine kleine Flasche mit Rückständen, die GHB ähneln. Das ist aber ähnlich wie beim ersten Opfer, und zwar kann die Familie sich das nicht vorstellen. Sie haben so ein Gefühl, dass er mit dem Tod nichts zu tun hat. Außerdem ergibt der Abschiedsbrief für die Familie auch wenig Sinn, da er in dem Brief schreibt, der Typ, mit dem ich gestern Sex hatte, hat nichts damit zu tun. Das ist ja auch eine komische Aussage.
Aha.
Und die Familie kann sich halt auch einfach nicht vorstellen, dass Daniel mit GHB so viel am Hut hat und auch nicht, dass er so schreiben würde, wie er halt. Der Typ, mit dem ich gestern Sex hatte, ist wohl laut der Familie sehr untypisch.
Was soll das denn auch so? Wenn er damit nichts zu tun hat, wie soll wen?
Ja. Familie und Freunde der ersten Opfer fangen nun selber an, sich zu informieren und gehen auch zur Polizei. Diese zeigt sich aber sehr unkooperativ. Ein Freund von Gabriel geht halt zur Polizei und informiert die nochmal über diese eigenartigen Umstände. Also geht nochmal hin und sagt halt, er war halt kurz vorher bei ihm ausgezogen und er fand noch ein paar andere Sachen komisch und das meldet er halt nochmal der Polizei und spricht das halt nochmal an. Auch dass es ja nun nicht der erste Tod ist von jemandem in dieser Nähe, auch nicht unter diesen Umständen mit dem GHB. Allerdings stößt er da auf Unverständnis, beziehungsweise wie er gesagt, es wäre schon ermittelt worden und es würde sich halt um eine Überdosis handeln und die Polizei sucht also nicht nach einem Serienmörder und betont, dass es keinen Serienmörder gäbe, der es auf Schule abgesehen hätte oder ähnliches. Am 23. September 2014 wird Gabriels Tod gerichtsmedizinisch untersucht. Der Gerichtsmediziner hält die Todesursache als unbekannt fest und der John, also dieser Freund von Gabriel, der findet halt noch heraus am selben Tag, also auch beziehungsweise in derselben Zeit, das war jetzt wahrscheinlich nicht derselbe Tag, findet er heraus, dass nicht nach Telefonverbindungen gesucht wurde zu anderen Leuten. Sein Handy wurde nicht untersucht nach Telefonaten. Genau, am selben Tag, wie Gabriel untersucht wird, wird auch Daniel nochmal gerichtsmedizinisch untersucht. Es werden auch der Brief und das Laken und auch das Fläschchen forensisch analysiert. Allerdings wurde dabei nicht nach DNA gesucht. Und es bleiben bei den Untersuchungen Zweifel, ob sich Daniel umgebracht hat. Also es gibt auch dort keine eindeutige Todesursache.
Also genau. Es gibt keine eindeutigen Todesursachen?
Nein, es gibt keine eindeutigen Todesursachen.
Aber es ist dennoch als Unfall eingestuft, oder wie?
Ja, also das eine als Selbstmord wegen dem Abschiedsbrief vor allem. Und das davor als Unfall wegen dieser Überdosis. Also diese Überdosis wird halt als Unfall gewertet. So. Aber da wird auch davon ausgegangen, dass er die selber genommen hat. Beziehungsweise man stellt ja dann die Verbindung fest zu dem Daniel, der ihm angeblich die Drogen verkauft hat. Das gesteht Daniel ja in diesem Abschiedsbrief, den vermeintlichen.
Klingt sehr schwammig, wenn du mich fragst. Ja.
Jetzt haben wir einen kleinen Sprung. Und zwar, also es ist kein großer Sprung, wir springen an den Jahresanfang von 2015, beziehungsweise schon in den März. Und zwar wurde ein Prozess gegen Stephen Port geführt wegen der Justizbehinderung, wenn du dich erinnerst, im ersten Fall, weil er die Leiche bewegt hat. Also erstens, weil er ja den Anruf vorgetäuscht, er hat ja nur nicht gesagt, wer er ist, aber er hat ja ausgelassen, dass er halt dabei war, als die Droge konsumiert wurde, und des Weiteren hat er eine Leiche bewegt. Das ist nämlich etwas, was man nicht tun darf. Und er bekennt sich halt auch schuldig und bekommt 4 Monate Haft und 4 Monate auf Bewährung für eben die Bewegung dieses Leichnams. Am 4. Juni wird er dann wieder freigelassen, eben auf Bewährung. Genau, Stephen Port ist jetzt wieder frei und wir machen jetzt weiter mit dem Fall von Jack Taylor. Jack Taylor ist ein Gabelstaplerfahrer, wohnhaft in Dagenham, wenige Kilometer von Barking entfernt. Er wird als freundlich und als sehr liebevoll bezeichnet von seiner Familie. Jack übernachtete manchmal bei Freunden und kam meistens erst in den frühen Morgenstunden zurück und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass er in einer Nacht nicht nach Hause kommt. Jacks Vater schaut morgens nach ihm, er ist aber nicht mehr da, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, da er manchmal, wenn er nicht arbeiten musste, auch schon früh unterwegs war. Die Familie hört bis zum Nachmittag nichts von ihm. Und an diesem Nachmittag kommen dann 3 Polizisten und berichten den Eltern von Jacks Tod. Jacks Leiche wird im Park gefunden, unweit von der Mauer, wo ein Jahr zuvor Gabriel und Daniel gefunden wurden. Sein Shirt ist ebenfalls hochgezogen, auch das Handy fehlt. In seiner Tasche eine kleine Flasche mit GHB. Jacks Familie ist sich sicher, wie auch andere Freunde und Verwandte von den vorherigen, dass er so etwas nicht machen würde, also GHB nehmen. Und Jacks Schwestern beginnen selber mit der Recherche, als halt wieder von der Polizei nicht viel kommt. Die beiden treffen sich mit den Polizisten, die am Fundort präsent waren. Und es kommt heraus, dass es Videoaufnahmen von Jack in Begleitung eines Mannes im Stadtcenter gibt, vom 13. September. Die Polizei sagt allerdings, man würde den Mann eh nicht finden und es wird nicht nach einem Verdächtigen gesucht. Erst als die Schwester anfangen zu drängen, werden die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht, um nach dem Mann zu suchen. Einen Monat nach dem Tod von Jack wird das dann veröffentlicht. Genau, und auf dem Video, das stellt sich dann sehr kurz danach raus, also scheinbar waren sie doch nicht so unhilfreich, ist Stephen Port zu sehen. Die Todesfälle werden jetzt das erste Mal in Zusammenhang gebracht.
Halleluja, das hat ja gedauert.
Das ist eine lange Zeit. Also wenn man mal überlegt, dass der erste im Juni 2014 wurde die erste Leiche gefunden und jetzt im Oktober 2015, um genau zu sein, am 15. Oktober 2015, wird Stephen Port verhaftet und für den Tod der vier Männer verantwortlich gemacht. Er war zwischendurch schon im Gefängnis und es war auch offensichtlich so, dass, zumindest jetzt ist es offensichtlich, dass er halt Kontakt zu den Männern hatte. Und wenn man mal beachtet, dass die halt alle unweit voneinander gefunden wurden, also die erste Leiche halt auf der Straße, aber die anderen alle auf dem gleichen Friedhof an der gleichen Mauer.
Auch in der Nähe von der Straße.
Ja, genau, das war, ich glaube, 100 Meter. Das ist nichts, vor allem nicht für Leichenfunde.
Und ich meine, der war ja schon auf deren Radar eigentlich, oder müsste ja, sicher sein.
Und alle Familien oder alle Angehörigen haben gesagt, das ist untypisch. Das sind keine Leute, die an einer Überdosis normalerweise, also die Gefahr laufen würden, an einer Überdosis zu sterben. Nun wird Stephen Port jedenfalls verhaftet für den Mord an den vier Männern und wird dann verhört und gibt halt weiterhin zu, dass er bei Anthony, bei der Bewegung der Leiche, halt mitgewirkt hat, beziehungsweise er war ja der Einzige, aber dass er da halt schuldig ist, bestreitet aber die anderen drei Männer zu kennen. Da gibt es auch Aufnahmen von den Verhörvideos. Und genau, drei Tage nach der Festnahme wird er dann in vier Fällen angeklagt des Mordes und es wird eine Mordkommission gebildet. Jacks Leiche soll jetzt auch exhumiert werden, wegen zu weniger Beweise. Und ein Jahr später beginnt die Verhandlung vor dem Central Criminal Court Old Bailey.
Moment für mich mal kurz, in welchem Jahr sind wir?
Ein Jahr später sind wir dann im Oktober 2016.
Okay.
Er wird im Oktober 2015 festgenommen und wird dann halt auch direkt verhört. Und ein Jahr später beginnt dann die Verhandlung. Genau, Stephen wirkte in den Prozessen ruhig und zeigte keine Reue. Er bestritt auch weiterhin seine Schuld. Also warum soll er eine Reue zeigen? Ich meine, er sagt ja, er hätte nichts damit zu tun. Es werden dann seine besuchten Pornoseiten untersucht, also sein Laptop wird, also sein Computer wird untersucht. Und Suchbegriffe, nach denen er gesucht hat, waren unter anderem bewusstlose Jungen, betäubt und vergewaltigt und Vergewaltigungsdrohung. Die Polizei befand es aber damals nicht für nötig, seinen PC zu durchsuchen, da das zu teuer wäre. Und es ist ja bekannt, was passiert ist im ersten Fall, also beim Tod von Anthony. Hätte man damals, nachdem Anthony im Hauseingang gefunden wurde, hätte man damals auf den Computer geguckt, hätte man die Wohnung von Stephen Port durchsucht, man hätte diese Beweise früher gefunden und man hätte mit höchster Wahrscheinlichkeit drei Morde verhindern können. Es wird also gesagt, er habe sich vor jedem Treffen solche Videos angesehen und es wird dann nach Zeugen gesucht und es finden sich tatsächlich weitere Männer, die er im Internet kennengelernt hat und die er ebenfalls zu Hause mit GHB betäubt hat und Missbrauch hat. Auf seinem Handy werden zig Videos gefunden, davon zeigen einige Männer, die bewusstlos gefilmt wurden. Männer, denen Port Wein gibt und die dann weiße Spuren auf dem Glasboden finden. Das Gericht berichtet, dass die Männer sich nur noch verschwommen an die Ereignisse erinnern konnten, dann einschliefen, nackt wieder aufwachten, teilweise während sie missbraucht wurden.
Oh Gott.
Man findet Spuren von Stephen auch an den Flaschen, die man bei Anthony und Daniel gefunden hat, sowie an dem Bettlaken und dem Abschiedsbrief.
Das kommt mir so bekannt vor. War das nicht vor kurzem noch irgendwie in den Schlagzeilen, vor einem Jahr oder so?
Das ist gut möglich, ja. Ich meine, es war ja erst 2016.
Das kommt mir so bekannt vor. Er hat Aufnahmen von seinen Opfern auch gemacht, oder?
Ja.
Ich glaube, sowas habe ich gehört auf jeden Fall. Der hat das aber bei ganz vielen gemacht. Ich wusste nur nicht, dass er wen umgebracht hat.
Also er hat das bei, also in 10 Fällen, davon halt wahrscheinlich 4, die er dann auch ermordet hat. Also 6 andere. Es gibt auch noch andere Fälle, in denen das passiert ist. Also es gibt, meine ich, noch einen ziemlich bekannten, über den wir auch schon mal geredet haben, nur mir fällt der Name gerade nicht ein, deswegen ist es gerade ein bisschen...
Es kommt mir halt auch wirklich so bekannt vor, weil ich das Gefühl habe, dass wir schon mal über sowas Ähnliches gesprochen haben.
Genau, ja.
Ja, aber das, worüber wir gesprochen haben, da ist keiner gestorben bei. Das waren Aufnahmen von Leuten, denen dann später gesagt wurde, die wussten gar nichts mehr
genau,
von der Vergewaltigung.
Genau, dann wurde bei denen gemeldet.
Ist das was anderes.
Ich meine auch, dass ich nach dem Fall auf diesen hier gestoßen bin,
ja.
Dadurch, dass wir dann ja auch so in Sprache gebracht hatten, meinen Podcast zu machen. Das war ja ungefähr in der Zeit. Ja. Und dann hatte ich mich über den Fall nochmal genauer erkundigt und hatte dann nämlich gelesen, dass es wohl davor einen Fall gab, der diesem halt sehr ähnlich war, mit halt nicht ganz so vielen Betäubten, aber dafür halt den 4 Toten. Ja, da weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Fall das war.
Aber da merkt man einfach schon, dass das nicht so selten passiert einfach, wie man es vielleicht denkt, wie man so von den Medien, ja komm, dann... Hier hat mal einer einen betäubt. Passiert ja alle 10 Jahre mal. Aber eben nicht. Es sind ja jetzt zwei Fälle. Ich glaube auch beide in Großbritannien. Zumindest kann ich mich an sowas Ähnliches erinnern. Und kurz nacheinander.
Ja.
Und das sind die, die aufgedeckt wurden. Wie
Ja,
viele?
erschreckend.
Das ist erschreckend.
Vor allem, weil man ja auch genau in diesem Fall erkennt, wie leicht die Polizei solche Fälle dann eben abstempelt als Selbstmorde und als Überdosen. Bei einem wurde ja gesagt, das war halt eine Überdosis. Und bei den nächsten dann halt mit dem Brief sofort, ja, das war ein Selbstmord. Und das finde ich auch, also erschreckend,
Weniger Arbeit.
so genau, ja, wie schnell da einfach dann von sowas ausgegangen wird. Obwohl es halt in diesen Fällen ja wirklich klare Kennzeichen dafür gab, dass es schon komisch ist, wenn halt das dritte Mal eine Leiche gefunden wird in eben einem 100-Meter-Radius. Da sollte man doch dann mal hinterfragen. Gerade auch, wenn es schon einen Verdächtigen gibt, beziehungsweise einen Verurteilten, der zugibt,
Eine der Personen gekannt zu
eine
haben.
der Personen gekannt zu haben und eben auch mit dem bei sich zu Hause die Droge genommen zu haben. Also, was die Spurensicherung angeht, schlechte Arbeit. Am 23. November 2016 wird Stephen Ford dann wegen vierfachen Mordes, der vierfachen Vergewaltigung und des zehnfachen Verabreichens illegaler Substanzen verurteilt. Der Richter betont, jede der Taten habe ausschließlich der Befriedigung seiner Lust gedient. Also es handelt sich eben um einen niedrigen Beweggrund. Stephen Port befindet sich derzeit im Gefängnis, denn er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen für seine Morde und eben die zehnfache Verabreichung illegaler Substanzen. Genau, es wird dann eine Untersuchungskommission nochmal gebildet, die später gegen 17 Beamte ermittelt, wegen der schlampigen Polizeiarbeit, die seit 2014 geleistet wurde, weil die Aufklärung ja nun wirklich schlichtweg nicht erfolgt ist. Also es wurde ja wirklich direkt abgehakt.
Ja, eigentlich nur auf Drängen der Schwestern, also die
Ja,
dann.
also alle Familien haben sich tatsächlich dafür eingesetzt und sind auch zur Polizei gegangen und haben gesagt, dass das nicht zu deren Kindern und Angehörigen passt, dass das kein Verhalten ist, was ihnen ähnlich sieht. Und alle sind zur Polizei gegangen, alle haben gesagt, dass das nicht möglich ist, alle haben darum gebeten, dass vernünftig ermittelt wird und alle wurden von der Polizei tatsächlich sehr schlampig informiert auch. Also es wurde halt auch einfach oft nicht wirklich viel mitgeteilt von den Ermittlungen und so weiter. Und teilweise auch einfach Sachen wie, ja, es ist jetzt halt so oder ja, es war halt ein Selbstmord und sehr schwammig, was die auch von der Polizei an Informationen bekommen haben. Genau, es wurde halt gegen diese 17 Beamten ermittelt. Allerdings habe ich gelesen, dass keiner von denen später verurteilt wurde für irgendwas. Allerdings ein kleiner Lichtblick. 58 ungeklärte Todesfälle in Zusammenhang mit GHB wurden nach diesem Skandal, der dadurch ausgelöst wurde, wieder aufgenommen. Also im Kreis London. Ja, also ich habe den Fall ja jetzt als Drogenfall genommen. Im
Ja.
Nachhinein habe ich mir gedacht, hätte ich ihn genauso gut zum Verhalten von Polizisten erzählen können. Da das auch wirklich, finde ich, am Ende sehr klar wird, wie schrecklich diese Aufklärungsarbeit da gelaufen ist. Es hätte halt wirklich nach dem ersten Mord verhindert werden können. Drei Menschenleben hätten gerettet werden können, hätte man nur seine Wohnung und seinen PC durchsucht.
Ja, gut. Hätte man jetzt wirklich ihn für sowas vor Gericht stellen können? Das weiß ich nicht, weil das sind ja keine richtigen Beweise, das sind ja mehr Indizien. Weil nur weil er jetzt nach, was war das, bewusstlose junge Männer gegoogelt hat, heißt das ja noch nicht, dass er, vielleicht hat er einfach nur einen Fetisch.
Ja,
So.
gut, aber mit der
Aber man wäre.
Kombination, dass er eben zugegeben hat, dass er die
Ja,
Leiche
gut.
bewegt hat, dass er mit dem bei sich zu Hause die Droge konsumiert hat. Wenn man dann die Spuren gesichert hätte, hätte man mit größter Wahrscheinlichkeit auch seine Abdrücke oder sonst was, Spuren von ihm, DNA an dem Fläschchen gefunden, das Anthony bei sich hatte.
Manchmal reicht es ja auch, wenn die Täter wissen, dass die jetzt im Visier der Polizei sind. Dass die
Klar,
das dann
ja.
von weiteren Taten abschreckt. Es wäre auf jeden Fall schon mal was gewesen.
Ja,
Und
und
so war das ja
wahrscheinlich hätte
gar
er auch bei
nichts.
einer Befragung dann mehr zugegeben. Also oft ist es ja so, dass es erstmal nur Indizien gibt für jemanden, einen Verdächtigen, dann wird der Verdächtige verhört und dann wird im Verhör halt darauf hingearbeitet, dass man ein Geständnis vielleicht entlockt oder
Ja.
weitere Informationen, die darauf hinweisen. Aber es wurde ja wirklich nichts davon gemacht. Es wurde ja einfach so hingenommen. Er hat ausgesagt, er habe die Leiche nur auf die Straße gebracht und dafür wurde er dann halt verurteilt für 4 Monate Gefängnis und 4 Monate Bewährung. Und als dann die zweite Leiche gefunden wurde, da hat man nicht geguckt, dass im Nachbarhaus ein Mann wohnt, der schon mal 4 Monate im Gefängnis gesessen hat, dafür, dass er eine Leiche bewegt hat, die an einer Überdosis GHB gestorben ist. Stell dir vor, du bist ein Ermittler. Du weißt diese ganzen Umstände. Du müsstest nur einmal in deinen Computer eingeben, würdest wahrscheinlich dann auch halt herausfinden, dass direkt in der Straße, der hat ja in der Cook Street gewohnt, im Nachbarhaus. Also der hat die Leiche halt nur rausgebracht und in den nächsten Hauseingang gesetzt gefühlt. Die hätten also nur gucken müssen, hätten dann wahrscheinlich gesehen, dass der da wohnt. Und das dann auch noch in der Kombination damit, dass die Familien alle gesagt haben, ey, die würden das nicht machen. Die nehmen normalerweise keine Drogen.
Verrückt.
Und wenn man überlegt, dass es im Endeffekt auch eigentlich nur rausgekommen ist wegen den Schwestern, weil die dieses Video halt unbedingt veröffentlichen wollten.
Also dann haben die Schwestern ja bessere Arbeit geleistet als die Polizei.
Definitiv, ja.
Das war dein Fall.
Das war mein Fall, genau.
Ja, das ist frustrierend. Ich weiß jetzt, was du meintest, als du gesagt hast, dass er mich frustrieren wird. Du hattest vollkommen recht. Witzigerweise habe ich, glaube ich, auch einen Fall mitgebracht, der dich frustrieren wird.
Jetzt bin ich gespannt.
Also, der Fall, von dem ich dir heute erzählen möchte, beginnt im Jahr 2013, in der Nacht vom 18. auf den 19. April, um genau zu sein. Was zu der Zeit wie ein schöner Donnerstagabend begann, verwandelte sich schon bald in den schlimmsten Albtraum einer jeden Frau. Die damals 30-jährige Nina Fuchs hatte sich an diesem Abend mit einem Freund und einigen Bekannten zum Feiern verabredet. Sie entschieden sich für einen der Clubs am Maximiliansplatz in München, der ein beliebter Ort für Partygänger ist und mit seiner zahlreichen Auswahl an Lokalen auch als Partyzentrum der Stadt bezeichnet wird. Die Stimmung unter den jungen Leuten war ausgelassen und fröhlich. Es wurde getanzt, gelacht und getrunken, so wie man sich halt einen schönen Ausgehabend vorstellt. Nach einigen Stunden verabschiedeten sich Ninas Freunde jedoch von ihr, da sie am nächsten Tag, einem Freitag, zur Arbeit mussten. Nina, die ihren freien Tag jedoch genießen wollte und zu vergnügt war, um so früh bereits zu gehen, entschied sich dazu, noch ein wenig zu bleiben. So machte sie dann im weiteren Verlauf des Abends einige neue Bekanntschaften. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir einer einen Drink ausgegeben hat. Mehr weiß ich aber auch tatsächlich gar nicht mehr, denn da setzt bei mir der Blackout ein. So beginnt die Erzählung der mittlerweile 37-jährigen Nina etwa 6 Jahre später in einem Interview. Von einigen Stunden dieser Nacht kann sie bis heute nichts berichten. Nur bruchstückhafte Erinnerungen und verschwommene Bilder sind ihr geblieben. Das, woran sie sich jedoch noch erinnern kann, ist schrecklich. Sie weiß noch, dass sie in einem Gebüsch im Park in der Nähe des Clubs kurz das Bewusstsein wieder erlangte und in ihrem äußerst benebelten Zustand noch wahrnehmen konnte, dass ihr Slip zu ihren Knien hinuntergezogen war und 2 Männer sich bei ihr befanden. Einer der Männer sah zu, während der andere sie sexuell missbraucht. An die Geschehnisse unmittelbar danach erinnert sie sich nicht mehr. Irgendwann später, ob Minuten oder Stunden, schleppte sie sich noch immer benommen und verwirrt nach Hause. Ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden, was geschehen ist. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und es mir schlecht geht. So beschreibt Nina ihren damaligen Zustand. Schlafen konnte sie in jener Nacht nur wenige Stunden, denn das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, ließ sie einfach nicht los. Am nächsten Morgen vertraute sie sich dann ihrer Schwester Mona an und sprach zum ersten Mal weinend ihre Vermutung laut aus. Ich glaube, ich wurde vergewaltigt. Später rief sie noch einen guten Freund an, der an diesem Abend Teil der Partygruppe war, und erkannte dann durch das Gespräch mit ihm, wie gravierend ihre Erinnerungslücken denn eigentlich waren. Auch ihre vorherige Hoffnung, dass es sich vielleicht doch nur um einen alkoholinduzierten Blackout gehandelt haben könnte, verlor sie dann schnell. Damit ließen sich nämlich nicht die einzelnen verschwommenen Bilder von der Nacht vereinbaren.
Und bitte sagt mir, dass sie ins Krankenhaus gefallen ist und sich hat untersuchen lassen.
Letztendlich war es dann ihre Schwester, die sie an jenem Freitag dazu drängte, schnellstmöglich die Polizei zu kontaktieren. Ihre Schwester hat sich nämlich über mögliche Ursachen für Ninas Zustand informiert, da diese selbst noch immer zu verwirrt war, um einen klaren Gedanken zu fassen. Auf der Wache wurde Nina dann von einem männlichen Polizeibeamten ausführlich befragt, was sie als sehr unangenehm empfand. Denn bereits zu Beginn hatte sie das Gefühl, dass ihr einfach niemand zu glauben schien. Nach Stunden des Verhörs und des Wartens wurde sie dann endlich in die Gerichtsmedizin entlassen. Stunden sind vergangen. Wichtige Stunden, wie wir beide mittlerweile wissen. Dort wurde jede Stelle ihres Körpers gründlich untersucht. Fotos wurden von den blauen Flecken an ihren Oberarmen gemacht, sowie Abstriche, Blut- und Urinproben zur Analyse entnommen. Auch mega unangenehm, erinnert sich Nina. Es war einfach eine unschöne Erfahrung. Erst in der Frauenklinik wurde ihr dann ein wenig Empathie entgegengebracht. Dort ließ sie sicherheitshalber einen AIDS-Test machen und besorgte sich, auf eigene Kosten, auch die Pille danach, da sie zu jener Zeit nicht verhütete. Die Frauen, die sie dort behandelten, waren die ersten, abgesehen von ihrer Schwester, die sich ihr gegenüber mitfühlend verhielten. Mitgefühl. Etwas, dass hier weder jemand bei der Polizei noch von jemandem in der Gerichtsmedizin gezeigt wurde. Das dort damals entgegengebrachte Misstrauen ihr gegenüber macht ihr noch immer sehr zu schaffen. Und an die Aussage eines Beamten, dass es K.O.-Tropfen gar nicht gibt, dass das von den Medien nur so aufgebauscht wird, daran kann sie sich bis heute noch gut erinnern.
Ja, sicher, das ist GHB, das nimmt man doch zum Feiern ein. Das ist ja, doch
Liquid Ecstasy.
Ja.
Aus Verzweiflung und Entsetzen darüber, als Lügnerin abgestempelt und behandelt zu werden, bat Nina die Beamten damals sogar darum, eine Haarprobe abgeben zu dürfen. Anhand dieser lassen sich Alkohol und K.O.-Tropfen nämlich bis zu 3 Monate rückwirkend nachweisen, einige Drogen sogar bis zu 6 Monate rückwirkend. Dazu kam es jedoch nicht. Es blieb lediglich bei den Blut- und Urinproben. Also sie ist halt nochmal zu der Polizeiwache gegangen, weil sie in ihrer Tasche, ein paar Tage später, ich glaube 3 Tage später, hat sie eine Sonnenbrille gefunden und sie konnte sich kurz erinnern, also es war quasi so ein Bild, dass einer der Täter ihr die Sonnenbrille gegeben hat und sie die in ihre Tasche gepackt hat. Das wusste sie noch und sie dachte, gehe ich mal zur Polizei, ist ein Beweis. Und dann haben sie die da schon wieder nicht ernst genommen. Und dann war sie halt so entsetzt darüber, dass sie dann irgendwann gesagt hat, dann nimmt doch eine Haarprobe, irgendwas, Hauptsache ihr weist diese blöden Tropfen nach. Mhm. Wie von Nina erwartet, ließen sich keine K.O.-Tropfen in ihrem Blut oder Urin nachweisen, da diese bereits nach etwa 6 bis 12 Stunden im Körper abgebaut werden. Und wenn man bedenkt, wann sie ungefähr die Tropfen wahrscheinlich verabreicht bekommen hat, plus ja. Schlafen, plus bis man dann endlich diese Tortur mit der Gerichtsmedizin und dem ständigen Verhör, was eigentlich, das hätte ganz zu Anfang gemacht werden
können. Klar, und bis sie überhaupt den Verdacht hat, dass sie vergewaltigt wurde und dass es eine Straftat war. Also sie hat ja wahrscheinlich erstmal, ist sie aufgewacht und hat wahrscheinlich gedacht, ja gut, jetzt habe ich einen Kater irgendwie, ja. Wahrscheinlich zu viel getrunken. Dann lag sie da wahrscheinlich noch ein paar Stunden und hat sich dann gedacht, okay, ist aber komisch, irgendwie habe so komische Rückblicke und das kommt mir irgendwie so vor, als wäre ich vergewaltigt worden. Bis sie das dann ihrer Schwester erzählt hat, bis die sie dann dazu überredet hat, zur Polizeiwache zu gehen. Spätestens da ist vorbei.
Das hätte man eigentlich sofort machen müssen. Aber wenn du daran nicht denkst, dann muss eigentlich die Polizei für dich mitdenken.
Klar. Und auch, dass sie die Haarprobe dann abgelehnt haben. So.
Also sie hat in dem Interview auch gesagt, dass der Beamte zu ihr meinte, wieso haben sie etwa Angst? Und sie hätte geantwortet, ja, natürlich habe ich Angst. Angst, dass ich jetzt hier als Lügnerin dastehe. Es wurden jedoch bei der Untersuchung in der Gerichtsmedizin Spermaspuren sichergestellt.
Oh Gott sei Dank.
Freu dich nicht zu früh. Die zu der Zeit jedoch noch keinem Verdächtigen zugewiesen werden konnten. Aufgrund dessen wurde das Verfahren etwa 10 Monate nach der Tat dann eingestellt. In der Zeit danach begann Nina jedoch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, begab sich in Therapie, wandte sich an die Hilfsorganisation Weißer Ring, sprach offen über ihre Erfahrung und erschien in verschiedenen Sendungen, um die Gesellschaft auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Mit ihrem Beitrag für die Sendung 37 Grad wollte sie sich ein letztes Mal mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit begeben und dann damit abschließen. Doch es kam anders. 5 Jahre nach der Tat, im Mai 2018, gab es dann anhand der sichergestellten DNA-Spuren plötzlich Eintreffer in der Datenbank. Zufälligerweise zu der gleichen Zeit, als 37 Grad auf CDF, glaube ich, ausgestrahlt wurde. Komischer Zufall. Die Ermittlungen wurden also wieder aufgenommen. Auf den anfänglichen Schock folgte bei Nina dann jedoch die Hoffnung, doch noch Gerechtigkeit zu erhalten. Sowohl die zuständige Staatsanwältin als auch ihr Anwalt zeigten sich zuversichtlich in Bezug auf eine Verurteilung des Verdächtigen. Am 2. Januar 2019 dann die erneute Wende. Die Staatsanwältin informierte Nina darüber, dass der Verdächtige sich wegen eines anderen Vergehens in U-Haft befände und sich weigere, zu ihrem Fall etwas auszusagen. Auch die vorliegenden Beweise und Indizien reichten für die Staatsanwältin plötzlich nicht mehr aus, um einen Prozess gegen den Beschuldigten einzuleiten.
Moment, man hat sein Sperma identifiziert.
Ganz genau.
Und ihr reicht sein Sperma nicht.
Nein, das Sperma reicht nicht. Weißt du wieso nicht? Lese ich dir gleich vor. Das wird noch besser, Anna.
Was soll man denn mehr haben? So, was soll sie denn noch haben? Außer, also das ist doch schon das Nonplusultra an Beweismittel.
Ich lese gleich vor. Du wirst dich gleich noch mehr aufregen. Der Beschuldigte möchte also nicht aussagen und ganz plötzlich reichen der Staatsanwältin die vorliegenden Beweise auch nicht mehr aus, um einen Prozess gegen den Beschuldigten einzuleiten. Ninas Fall wurde also erneut eingestellt. Als sie dann noch das Schreiben der Staatsanwältin erhielt mit der Begründung für die Verfahrenseinstellung, war Nina fassungslos über die Formulierung. Im Brief stand, ich zitiere, letztlich kann die Geschädigte keinen der Täter wiedererkennen. Der DNA-Treffer ist zwar der Beweis dafür, dass es zwischen der Geschädigten und dem Beschuldigten zum körperlichen Kontakt kam, Da sich die Geschädigte jedoch an längere zeitliche Abschnitte von der Tatnacht nicht erinnern kann, kann nicht nachgewiesen werden, dass es sich bei dem Beschuldigten tatsächlich um einen der beiden Täter handelt. Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass die Geschädigte in der Tatnacht auch mit anderen Männern sexuellen Kontakt hatte. Unter diesen Umständen ist der Freispruch des Beschuldigten wahrscheinlicher als eine Verurteilung. Für die Erhebung der öffentlichen Klage ist daher kein Raum.
Aber DNA lügt nicht. Das ist so, als ob der irgendwie 1000 Zwillinge hätte und so, ja, wir wissen jetzt nicht, wer von denen das war, aber es ist ja seine DNA.
Es ist seine DNA.
Wie soll das von einem anderen Mann kommen, wenn es seine DNA ist? Oh mein Gott.
Auch für Nina ist das nicht nachvollziehbar, denn das Gesetz nach § 177 des Strafgesetzbuches besagt unter anderem, dass ein Täter, der sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt, die nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern, sich der Vergewaltigung strafbar macht. Also das Gesetz schreibt konkret vor, was eine Vergewaltigung ist. Und es ist verdammt nochmal egal, ob sie einfach nur ohnmächtig geworden ist, ob sie K.O.-Tropfen eingeflößt bekommen hat, ob sie von einem Meteoriten getroffen wurde oder sonst was. Wenn sie nicht klipp und klar Nein sagen kann, ist es eine Vergewaltigung.
Ja, klar.
Es ist ja der Beweis, dass sie es nicht freiwillig oder dass sie da niemanden irgendwie verpfeifen wollte, weil sie ja keine Täterbeschreibung abgeben konnte. Sie ist ja aufgewacht, hat gesagt, irgendwas stimmt nicht, ich glaube, ich wurde vergewaltigt. Und dann werden Spermaspuren gefunden. Sie kann nicht sagen, von wem die sind. Sie kann sich an nichts erinnern. Und es wird trotzdem gesagt, ja, kann ja sein, dass sie mit wem anders noch Sex hatte. Das ist
ja
doch völlig irrelevant.
Ist ja auch egal, ob sie mit noch jemandem, so sie hätte mit 10 Männern vor dem noch schlafen können. So. Ja. Sobald der 10. sie vergewaltigt, ist es halt eine Vergewaltigung.
Es ist einfach eine Vergewaltigung. Und das Gesetz, also das ist super. Es ist klipp und klar festgelegt, was eine Vergewaltigung ist. Und dann einfach zu schreiben, ja, also sie kann ja niemanden beschreiben, das finde ich auch schlimm. Die Spermaspuren zeigen nur, dass sie körperlichen Kontakt hatte. Nein, es war eine Vergewaltigung.
Oh. Ja, so als ob er sie nur angestupst hätte.
Ja.
So.
Düt. Piep, du bist. Also, du kannst dir vorstellen, wieso Nina dann verzweifelt war. Besonders nach diesem Brief einfach, nach dieser Formulierung. Ja. Und um gegen diese Einstellung Beschwerde einlegen zu können, forderte Ninas Anwalt eine Akteneinsicht an. Wobei er feststellte, dass darin 5 Seiten fehlten, welche, wie sich viel später herausstellte, das Gutachten der Gerichtsmedizin beinhalteten. Darin waren ja die Fotos, und die habe ich extra erwähnt, die Fotos von den blauen Flecken an den Oberarmen. Mhm. Und das sind scheinbar typische Fotos, die man bei Vergewaltigungsopfern findet,
ja,
weil die ja festgehalten werden.
An den Armen und auch blaue Flecken an den Oberschenkeln sind charakteristisch für Vergewaltigung, weil man halt die Beine auseinanderdrückt.
Was will man mehr? Ja gut, sie war wahrscheinlich, sie konnte sich ja kaum bewegen.
Ja, klar. Aber ich meine, an den Armen ist ja auch schon.
Ja. Was will man mehr? So, du hast die Spermaspuren, du hast den Verdächtigen da sitzen. Du hast die Beweise, die da ganz plötzlich gefehlt haben, die der Anwalt dann nochmal extra anfordern musste, was sich ja nochmal in die Länge gezogen hat. Aber gut. Zu viele Ungereimtheiten und das Gefühl, dass ihr Fall nicht ernst genommen wird, trieben Nina dazu an, selbst aktiv zu werden. Vor etwa 2 Jahren startete sie dann ihre Petition auf change.org, damit ihrer Beschwerde gegen die Einstellung ihres Falls stattgegeben wird. Bis heute hat sie über 106.000 Unterschriften gesammelt, doch weder die Übergabe der Unterschriften im Jahr 2019 an die Generalstaatsanwaltschaft noch die Aufmerksamkeit der Medien konnten eine abermalige Verfahreneinstellung verhindern. Erneute Enttäuschung. Doch aufgeben ist für Nina keine Option. Auf brigitte.de veröffentlichte sie am 6.8.2020 ihre Geschichte erneut und schreibt dort, was sie weiterhin antreibt, ich zitiere, der Gedanke, dass auch in Zukunft Opfer von sexualisierter Gewalt aufgrund meines Falls das Gleiche durchmachen müssen und auch ihnen ein fairer Prozess verweigert wird, ist für mich unerträglich. Gerade in unserem Land, in dem von allen angezeigten Vergewaltigungen gerade mal 7,5% zu einer Verurteilung führen und, wenn man das riesengroße Dunkelfeld mit einbezieht, von 100 Vergewaltigungsfällen nur etwa ein einziger Täter zur Rechenschaft gezogen wird, ist so ein Vorgehen einfach fatal. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, weiterzukämpfen und ans Bundesverfassungsgericht und danach an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Ich bewundere ihre Kraft. Deshalb wollte ich den Fall unbedingt nehmen. Ninas Kampf für Gerechtigkeit ist also noch lange nicht vorbei. Um die Gesellschaft für das Thema K.O.-Tropfen und sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren, ist sie zurzeit dabei, den Verein K.O. kein Opfer zu gründen. Mit ihrer Unterstützung soll so Opfern von sexualisierter Gewalt eine Stimme gegeben werden und durch Medienpräsenz und Aufklärungsveranstaltungen das Thema auch in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Wenn ihr genaueres dazu lesen möchtet oder ihre Geschichte in ihren eigenen Worten nochmal lesen oder erzählt bekommen wollt, dann findet ihr alle Links dazu in der Beschreibung. Also sie ist in einem Podcast aufgetreten auch, da habe ich die meisten Zitate her. Und auf brigitte.de hat sie halt wirklich ihre Geschichte nochmal selber geschrieben. Also sie macht das super, kann ich nur empfehlen, lest es euch durch. Und ihr könnt sie aber auch unterstützen, das wollte ich auch noch unbedingt sagen, die Links werde ich dazu auch posten. Zurzeit sammelt sie nämlich mit Hilfe eines Crowdfunding Geld für die Anwalts- und Gerichtskosten für die Durchsetzung einer Wiederaufnahme ihres Verfahrens. Über 700 Spender haben sich bereits beteiligt und ihr Ziel von 25.000 Euro ist nicht mehr fern. Also es fehlen wirklich knapp 3.000 irgendwas. Also falls ihr die Möglichkeit habt, findet ihr den Link zur GoFundMe-Seite, auf der sie Unterstützung braucht, ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Und egal wie klein der Betrag halt auch ist, es ist für eine gute Sache. Zum Schluss wollte ich noch ein Zitat vorlesen, das sie in dem Podcast gesagt hat. Und ich finde, das ist so ein wunderschöner Satz, den möchte ich als Abschluss für den Fall machen. Und zwar sagt Nina: Es ist keine schöne Geschichte, aber es ist meine Geschichte und ich habe mich dafür nicht zu schämen.
Das ist wirklich so. Das ist ja oft das, was Opfern von Vergewaltigung vermittelt wird. Auch dieses große, große, große Thema mit Selberschuld. Auch das Thema mit, was hat man denn angehabt?
Mhm.
Auch, aber warum warst du denn alleine da? So, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich das anhören musste. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber...
Hast du denn auch Nein gesagt? Ist auch immer schön.
Ja, klar. Gut möglich, dass sie sich halt auch anhören müsste. So, warum bist du denn nicht mit deinen Freunden gegangen? So, was wolltest du alleine noch da?
Mhm.
Schrecklich.
Schrecklich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dieses Mal so anstrengende Fälle uns raussuchen.
Das ist einfach ein anstrengendes Thema. Also wir haben uns ja auch, bevor wir uns halt unsere Fälle ausgesucht haben, viele Dokus hin und her geschickt, die wir auch verlinken werden unten.
Oder auf Instagram.
Und in einer Doku, die ich gesehen hatte, spricht auch ein Opfer von K.O.-Tropfen und erzählt, dass sie danach halt auch unglaublich Panik hat, Getränke entgegenzunehmen.
Ja.
Und da ist so viel aufgekommen, was ich ja nie bedacht habe. Zum Beispiel, Olga, stell dir vor, du gehst auf einen Sektempfang in einem Theater oder sonst wo und es gibt schöne Stehtische mit Sektgläsern drauf. Ja, dann gehst du doch dahin, nimmst den Sektglas und stößt erstmal mit deinen Freunden an, oder?
Natürlich.
Ja. Und wer war da vorher drin?
Ich hoffe, der Mensch, der den Sekt da eingeschüttet hat.
Klar, aber ich
Und das
mein,
war es mir nicht? Reicht?
Die üble Tatsache ist, da kann jeder dran gewesen sein an
ja,
den Gläsern.
Stimmt.
Da kann alles drin sein. Und K.O.-Tropfen sind geruchsneutral und geschmacksneutral. Die machst du in keinem Getränk der Welt aus. Nicht in Wasser, nicht in sonst was. Die sind so leicht da drin. Also eben dieses Opfer aus der Doku sagt halt auch, sie würde nur noch Getränke in Flaschen in Bars nehmen und auch nur, wenn sie sieht, wie die vor den eigenen Augen geöffnet wurden, nicht, wenn die schon offen sind.
Das ist richtig gut.
Das ist halt eigentlich das einzige Sinnvolle. So. Aber wer macht das so, außer die, die es halt erfahren haben, oder? Also
ich hoffe, dass wir mit dem Podcast vielleicht einige auch dafür sensibilisieren, dass sie mehr auf ihre Umgebung auch achten. Und wir beide auch. Also ich muss feststellen, wenn ich feiern bin, irgendwann hast du ja auch dann so einen Pegel erreicht, wo du dir denkst, ach, was soll mir schon passieren?
Ja, ganz ehrlich, ich habe auch schon mal, also jetzt shame on me so, aber ich habe auch schon mal Getränke von Leuten, die ich nicht so gut kannte, entgegengenommen und da einen Schluck mit rausgetrunken. So.
Gar nicht kannte, zum Beispiel. Ich schäme mich auch sehr, aber ich sag ja, irgendwann hast du so einen Pegel erreicht, wo du denkst, dass jeder dein Freund ist.
Ja.
Aber es ist halt nicht jeder.
Ich meine, so ein allgemeines Misstrauen habe ich dann immer noch. Ich trinke da auch nur raus, wenn ich sehe, dass die Menschen da selber raustrinken. Aber das heißt ja auch nichts. Also
naja, eben. Ja, wir wollten euch noch ein bisschen Infos jetzt zu den K.O.-Tropfen geben. Und zu den Substanzen, die von Täterinnen zur Betäubung ihrer Opfer genutzt werden, zählen unter anderem GHB, wie wir ganz schon oft erwähnt haben, GBL, Flunitrazepam, Copolamin, Tetrahydrozolin und Ketamin. Das sind so die gängigsten. Aber wir gehen heute nur auf GHB und GBL ein, weil das so die typischen K.O.-Tropfen sind, die auch Liquid Ecstasy genannt werden. Soll ich einfach zu GHB was sagen?
Erzähl du ja.
GHB steht für Gamma-Hydroxy-Buttersäure und ist auch als Liquid Ecstasy bekannt. Es ist als Flüssigkeit, als Pulver oder in Tablettenform erhältlich, aber wird halt meistens als Flüssigkeit erworben und dann den Opfern beigemischt. Entwickelt in den 60er Jahren wurde GHB in der Medizin als Narkosemittel verwendet, doch aufgrund starker Nebenwirkungen wird es heutzutage nicht mehr zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Und seit März 2002 fällt GHB unter das Betäubungsmittelgesetz und ist somit verschärft rezeptpflichtig.
Und GBL ist eben eine Vorstufe von GHB und wandelt sich aber im Körper dann zu GHB um.
Je nach Dosis und Reinheitsgrad der Substanz setzt die Wirkung von GHB in der Regel 10 bis 20 Minuten nach Verabreichung ein und kann einige Stunden andauern. Anfangs können Gefühle wie Entspannung, Wahrnehmungsintensivierung, Enthemmung und Euphorie ausgelöst werden. Danach setzen zumeist Schwindel, Schläfrigkeit, Bewegungsstörung, Muskellähmung und sogar Bewusstlosigkeit ein.
Es ist dem Rausch von Alkohol gar nicht so unähnlich, sagen viele, die das machen. Ja. Also es gibt halt auch Leute, die das als Partydroge normal nehmen, weil viele das halt auch entspannter finden, da der Rausch halt länger anhält. Eben wie du gerade schon gesagt hast, es kann bis zu Stunden andauern. Und ein Drogenrausch mit Alkohol hält halt nicht so lange an. Du brauchst mehr davon, deswegen ist es halt eine günstige Alternative zu Alkohol.
Ja.
Aber eben auch wesentlich gefährlicher.
Ja, eine Überdosierung kann nämlich im schlimmsten Fall zu einem tödlichen Atem- oder Herzstillstand führen. Besonders, wenn man es mit irgendwelchen anderen Substanzen wie Alkohol oder anderen Drogen mischt. Und auf Außenstehende wirkt es halt wirklich meist so, als wäre die Person einfach nur stark alkoholisiert, was es ja noch gefährlicher macht, weil man die Gefahr einfach nicht sofort erkennt.
Ja, und die Personen sind ja auch erstmal gut drauf, ne? Also.
Ja, also wenn ihr euch die Dokus anguckt, die wir gesehen haben oder die Reportagen, am Anfang haben wir halt auch gelacht, weil die Person einfach wirklich Witze gemacht hat und dann so ein bisschen hibbelig war und dann denkst du dir so, ach, witzig. Und irgendwann erkennst du den Moment, wo die Person einfach gar nicht mehr weiß, was los ist und du weißt, okay, du könntest jetzt alles mit ihr machen. Und sie wird es einfach nicht merken. Sie wird es einfach am nächsten Tag nicht mehr wissen. Und das ist angsteinflößend. Und als ich für den Podcast recherchiert habe über GHB, habe ich zu meinem Erschrecken auch festgestellt, dass das unfassbar einfach ist, sich GHB zu besorgen. Obwohl es eigentlich ja so stark rezeptpflichtig ist.
Ja, und das, wenn man dann mal überlegt, dass das schon einfach zu bekommen ist. Und GBL ist ja nicht mal verboten. Also das kannst du halt wirklich für nicht viel Geld im Internet bestellen und es kommt zu dir nach Hause in einem Paket und du hast nichts Illegales getan.
Ja, also zu GBL nochmal kurz. Es ist die Abkürzung für Gamma-Butyrolakton und wird nach dem Verzehr, wie du bereits gesagt hast, im Körper zu GHB umgewandelt. Hat also auch die gleiche Wirkung. Also es ist wirklich dieselbe Wirkung auf den Körper, setzt halt aber nur schneller ein als GHB. Deshalb ist es ja auch so beliebt unter Partygängern. Denn da setzt die Wirkung bereits nach circa 5 Minuten ein und dauert auch länger. Also in schlimmen Fällen sogar bis zu 24 Stunden.
24 Stunden?
24 Stunden habe ich gelesen. Ich könnte mich irren. Das liegt daran, dass GBL eine höhere Bioverfügbarkeit hat als GHB. Also ein größerer Anteil des Wirkstoffs kommt halt schneller im Gehirn an und wirkt daher auch schneller. GBL ist eine klare farblose Flüssigkeit, die als Lösungs- und Reinigungsmittel verwendet wird und unterliegt im Gegensatz zu GHB nicht dem Betäubungsmittelgesetz.
Deswegen ist es auch im Internet verfügbar.
Ist frei verkäuflich, kannst du dir ganz einfach besorgen. Sollt ihr nicht, um Himmels Willen. Der unerlaubte Handel mit GBL ist aber nach dem Arzneimittelgesetz strafbar, da GBL als bedenkliches Arzneimittel eingestuft wird.
Ja, aber wenn du es als Reinigungsmittel kaufst, so dann juckt es halt niemanden.
Juckt es halt niemanden, ja.
Weil es halt dann nicht im medizinischen Kontext verkauft wurde. Und was die Leute dann damit machen, das ist denen im Endeffekt dann als Reinigungsmittel Schnuppe, ne? Dass Leute das auch zweckentfremden, wird da gar nicht beachtet.
Nee.
Es wird ja auch oft gefordert, also dass da ein Bitterstoff beigesetzt wird, was ja das einzig Logische ist, oder? Diesen Tropfen, die du im Internet kaufen kannst, einfach einen Bitterstoff zuzufügen, dass du es nicht mehr trinken kannst. Wie bei Spiritus. Bei Brennspiritus ist doch auch was drin, dass du es nicht trinken kannst.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber nur um mal vorzulesen, was ich auf der einen Seite, für die ich nicht länger als 30 Sekunden gebraucht habe, um die zu finden, wie da GHB angeboten wird. Möchtest du das mal hören?
Gerne.
Halt dich fest. Bestellen Sie noch heute jede gewünschte Menge GHB ohne Rezept. GHB ist in der Partyszene auch als Liquid Ecstasy bekannt. Es wirkt anregend, stimulierend und enthemmend. Mit GHB lernen auch schüchterne Menschen schnell neue Freunde kennen und können vielleicht sogar die Liebe ihres Lebens erobern.
Ach so.
GHB ist die Partydroge der Wahl für alle Freunde von ausgelassenen Feiern und energiegeladener Musik. Sie werden nächtelang tanzen, lachen und Spaß haben. Um die gewünschte Wirkung hervorzurufen, benötigen Sie nur eine geringe Menge, sodass der Spaß mit GHB sehr preisgünstig zu haben ist. Bestellen Sie noch heute.
So viel zum Reinigungsmittel.
Das ist GHB. Das was du jetzt meinst, ist GBL.
Ja, stimmt, ja.
Zu GBL habe ich auch auf der Seite was Schönes gefunden. Möchtest du das auch hören?
Ja.
Auch sehr schön. Durch die derzeitig gültigen rechtlichen Regelungen ist GBL rezeptfrei und ohne Lizenz erhältlich. Wenn Sie GBL benötigen, wählen Sie aus den Produkten in unserem Shop aus. Wir liefern die gewünschte Menge GBL innerhalb von nur wenigen Werktagen. Gamma-Butyrolacton ist bekannt als industrielles Lösungsmittel, als Reinigungsmittel und als chemische Vorstufe von Liquid Ecstasy und von K.O.-Tropfen. Hier steht sogar explizit K.O.-Tropfen.
Ja, bei K.O.-Tropfen ist halt sofort klar, die nimmt man nicht selber, ne? K.O.-Tropfen ist halt so ein Ding, das verabreicht man eher. Also klar, ist jetzt so ein Ding, kann man auch selber nehmen, K.O.-Tropfen. Aber in dem Kontext wird halt eigentlich dann nicht von K.O.-Tropfen gesprochen, sondern K.O.-Tropfen ist wirklich eben der Begriff dafür, wenn es dir unfreiwillig eingemischt wird und der Sinn ist, dich auszunocken. Im Sinne, ja, K.O.
Der beste letzte Satz ist, warten Sie mit der Bestellung nicht zu lange, denn es ist nicht absehbar, wie lange GBL noch rezeptfrei und legal in der EU erhältlich
sein wird. Leute! Kauft
jetzt GBL!
Ich konnte es nicht glauben.
Oh mein Gott. Ich konnte es nicht glauben. Ich werde die Seite hier nicht nennen, aber...
Und es ist auch wirklich, also ich meine, das ist ja nicht schwer zu finden. Du kriegst es halt wirklich überall. Ich habe das nämlich auch. Ich habe bei Google eingegeben, GBL kaufen.
So. Bitte sehr, fünf
direkt
Seiten.
In der Google-Seite ja mit Preisangabe.
Also, kauft's nicht! Bitte, ich bitte euch, kauft's nicht.
Es ist wirklich überfällig, dass das auch verboten wird.
Ja, das ist so lächerlich einfach, dass das... Naja. Aber wir wollen euch ja immer wieder noch ein paar Tipps geben. Das ist so das, was uns wichtig ist. Und da habe ich mich mal schlau gemacht, wie kann ich mich denn schützen?
Lasst euer Getränk nie alleine stehen.
Genau.
Bei Flaschen ist immer gut den Daumen drauf halten, dann seid ihr euch zu 100% sicher, dass nichts reingelangen kann.
Das ist gut.
Geht nicht weg von eurem Getränk, also lasst es nicht stehen. Das habe ich schon gesagt, nicht unbeaufsichtigt lassen. Genau, was ich auch schon angesprochen hatte... Kauft möglichst Dinge in Flaschen, die ungeöffnet sind. Ja, und dann gibt es natürlich noch Armbänder und Nagellack. Nur da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so gut aus, aber dazu hast du vielleicht was aufgeschrieben.
Ich habe was zu den Armbändern rausgefunden. Und zwar gibt es Exco, das ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das solche K.O.-Tropfen-Testarmbänder entwickelt hat, die auch über deren Website erhältlich sind. Also die werden wir auch verlinken. Die Armbänder gibt es im 2er, im 6er oder im 10er-Pack zu kaufen und die sind wirklich nicht teuer. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ein 10er-Pack kostet sogar nur 10 Euro.
Ich meine, es gibt solche Armbänder auch bei DM im Online.
Ja, die habe ich ja auch notiert. Zu denen komme ich gleich sofort. Einen Moment. Ich wollte nochmal diese Exco-Armbänder beschreiben, weil die auch süß aussehen. Sind nämlich, ja, also du hast halt so ein Armband und da sind immer zwei dieser Testfelder drauf und die sind halt in so einer Schmetterlingsform, was ja echt sehr süß ist auch. Und da gibt es auch eine Anleitung auf der Seite, ist wirklich super erklärt, könnt ihr euch wirklich durchlesen. Und dann tropft ihr halt was von eurem Getränk, also nicht reintunken, sondern wirklich ein paar Tropfen drauf. Und wenn es sich verfärbt, wisst ihr Bescheid, okay, das sollte ich nicht mehr trinken. Wenn es sich nicht verfärbt, ist damit alles okay.
Weißt du, wie lange man auf das Ergebnis warten muss? Also bis vom Tropfen bis zum Verfärben?
Zwei Minuten circa.
Na, das ist ja nun auch wirklich fix. Also jetzt nicht so, als müsstet ihr 15 Minuten warten, bis ihr euer Getränk dann trinken könnt.
Es geht. Also ich glaube, kommt darauf an, wie intensiv oder wie stark halt das jetzt
mit dann GHB vergiftet wurde. Dann trinkst du einen Schluck von deinem Getränk und plötzlich verfärbt sich der Schmetterling.
Das wäre nicht so gut. Also schon ein bisschen Geduld mitbringen, würde ich sagen.
Aber ich denke, es wird auch alles nochmal genau draufstehen.
Da wird alles draufstehen. Und wenn man jetzt nicht auf irgendeine Seite gehen möchte und dann eher so einem DM-Online-Shop vertraut, da gibt es seit letztem Jahr auch solche Testarmbänder. Und zwar von dem Waldbronner Startup Twinway GmbH entwickelt, heißen diese Armbänder Xanthus Drink Check, die es im 2er oder 4er Pack gibt. sind auch nicht besonders teuer, also funktionieren auch nach demselben Prinzip wie diese Exco-Armbänder. Und da steht die Anleitung sogar auf dem Armband drauf in so Symbolen, was ich auch sehr praktisch finde.
Ja.
Und dann ist da auch sofort angegeben, in welche Farbe sich das, also in Blau, auch drauf tröpfeln, auf die Stelle, die dann da markiert ist, nehme ich an. Und wenn es sich blau verfärbt, dann habt ihr GHB im Getränk. Ich weiß nicht, ob das auch bei GBL funktioniert, weil da stand überall GHB. Aber ich nehme an, da die zwei sich so ähnlich sind, dass das wahrscheinlich auch bei GBL funktionieren würde.
Dafür müssten wir jetzt nochmal gucken, welche chemischen Gruppen dafür verantwortlich sind, dass es sich verfärbt.
Ja. Aber es gibt auch, also wenn ihr Anzeichen spürt, nicht bei euch vielleicht, aber bei Freunden, mit denen ihr unterwegs seid, dann könnt ihr das auch an körperlichen Reaktionen vielleicht erkennen. Und zwar können K.O.-Tropfen auch ganz oft Schwindelgefühle, Schweißausbrüche, ein benebeltes Gefühl auslösen. Wahrnehmungsschwierigkeiten können auftreten, dann ein Gefühl der Willenlosigkeit und die Einschränkung der Beweglichkeit bis hin zur Reglosigkeit.
Ja, und gerade als Gruppe weiß man ja auch oft, wie viel die anderen ungefähr getrunken haben. Hm. Und da hat man ja meistens so ein Gefühl dafür, was für diese Menge an Alkohol noch angemessen ist und was nicht mehr. Und wenn ihr das Gefühl habt, jemand ist komplett absturzmäßig betrunken, obwohl derjenige nur ein, zwei Bier hatte, dann ist das auch ein Indiz dafür. Also dann sollte man eventuell auch zumindest den Heimweg antreten.
Hattest du schon mal Kontakt mit sowas? Also kennst du jemanden, dem K.O.-Tropfen verabreicht wurden?
Tatsächlich nur übers Hörensagen. Hm. Also wirklich entfernt bekannt. Aber ich meine, dass du noch eine Geschichte dazu erzählst, oder?
Ja, ich werde aber natürlich keine Namen nennen. Die Person, von der ich jetzt erzähle, weiß auch, ich habe sie auch um Erlaubnis gefragt. Und zwar war ich dabei. Wir haben natürlich keinen Beweis, dass es wirklich K.O.-Tropfen waren, aber ich glaube, was anderes könnte es gar nicht sein. Und zwar war ich mit einer Gruppe von Freunden feiern und wir haben alle auch schon ein bisschen was getrunken und die Freundin hatte sich einen Cocktail bestellt, hat auch nur ein bisschen was von dem Cocktail getrunken und sie ist halt eine, sie verträgt wirklich viel. Und ich weiß auch, ich kenne sie jahrelang, ich weiß auch, wie sie ist, wenn sie alkoholisiert ist. Und als sie dann ist sie auf Toilette gegangen, hat halt wirklich nur zwei, drei Schlücke von dem Getränk genommen, ist auf Toilette gegangen und dann kam sie halt nicht zurück. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer sie da jetzt rausgeholt hat, aber sie war halt komplett weg. Man konnte mit ihr machen, was man wollte. Ich habe mit ihr geredet, es kam nichts zurück. Es war wirklich erschreckend. Und ich war froh, dass wir in einer großen Gruppe da waren, denn ihr Freund war auch da, er hat sie dann nach Hause gebracht. Und es war halt erschreckend mitzuerleben, aber ich war halt auch noch, ich war selber alkoholisiert. Ich hätte nicht reagieren können und jetzt, da ich weiß, wie gefährlich das ist. Davor war das einfach nur, ja, vielleicht geht es ihr nicht gut, vielleicht ist sie ein bisschen komisch drauf. Aber sie weiß halt kaum was von dem Abend, eigentlich gar nichts mehr, bis zu dem Moment, wo sie halt einen Schluck von diesem Cocktail genommen hat und danach ist alles weg. Und ich bin mir sicher, dass es K.O.-Tropfen waren. Demnach,
ja, unplausibel ist es jedenfalls nicht, ne? Also gut möglich.
Ja. Ich hätte sie ja auch also ihr Freund hat sie ja auch quasi mit sich mitgezerrt und sie ist mitgegangen. Das ist ja so erschreckend. Ich hätte sie auch überall hin mitzerren können. Und sie wäre einfach mitgegangen, ohne sich zu wehren, ohne irgendeinen Aufstand zu machen, ohne irgendwas zu sagen. Sie wäre einfach mitgegangen. Und das ist erschreckend. Also passt auf euch auf. Aber falls es, um Himmels Willen bitte nicht, falls es doch dazu kommen sollte, im Regelfall ist das nämlich eine Körperverletzung gemäß § 224 des Strafgesetzbuches, also wenn man jemandem K.O.-Tropfen verabreicht, und kann halt mit einer Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bestraft werden. Dafür ist natürlich wichtig, dass man zur Polizei geht und das anzeigt. Und am besten so schnell es geht. Ich meine, gut, sobald der Verdacht nur da ist, ich habe das von der Polizei-NRW-Seite, da steht das wirklich so, auch wenn ihr nur den Verdacht habt, dass das K.O.-Tropfen sind, lieber einmal zu viel Lärm gemacht als einmal zu wenig.
Ja.
Einfach hingehen, am besten sofort zum Arzt, sich Urin, Haar und von mir aus auch Blutprobe, alles was ihr könnt, abgeben, damit das nachgewiesen wird. Weil wenn man diesen Beweis hat, ihr habt ja jetzt im Fall gehört, wie schwierig das ist. Hier bei mir war das so, dass die K.O.-Tropfen nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Und das ist verdammt oft so. Das ist leider viel zu oft so. Also selbst wenn ihr nur den Verdacht habt, geht zur Polizei, geht zum Arzt.
Das ist wichtig, ja.
Findest du nicht?
Ja, spannendes Thema.
Anstrengendes Thema.
Wichtiges
Thema.
Auch weil es einfach so nah an einem dran ist. Wenn wir jetzt über irgendwelche Stalking-Fälle reden, klar, das kann auch jedem passieren. Aber es ist halt doch noch weiter weg als die Drogen, finde ich, weil es halt wirklich jedes Wochenende, jeden Abend.
Es ist halt keine unsichtbare Gefahr irgendwie mit dem Stalking, oder? Ich finde, wenn du K.O.-Tropfen, das kann ja in jedem Glas sein.
Ja.
Das kann ja überall passieren. Es muss ja nicht mal auf einer Party sein. Du kannst ja bei Freunden eingeladen sein, bei Bekannten. Und es braucht nur einer Hintergedanken haben und dir da was reinmischen. Und du weißt es nicht. Du schmeckst es ja nicht.
Es muss ja nicht mal, also klar, meistens ist es böswillig, aber manchmal, also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt in manchen Clubs oder so auch einfach nur für den Rausch quasi so von wegen, ja komm, jetzt tun wir da mal was rein und da mal rein und die haben eine schöne Zeit, so. Kann ich mir auch vorstellen, dass sowas passieren könnte.
Ja. Naja, wollen wir mal zu was Schönerem kommen?
Ja, bitte.
Hast du eine schöne Pressemitteilung oder irgendwas? Möchtest du beginnen?
Ich habe zwei Pressemitteilungen mitgebracht.
Oh, sogar zwei.
Die erste ist vom 18. November dieses Jahres und von der Oberbergischen Kreispolizei im Polizei, nicht Funk, im Polizei, in der Pressemitteilungabteilung angezeigt. Die Pressemitteilungabteilung.
Die Abteilung der Pressemitteilung. Ach, die, ja, schon mal gehört.
Also, Hückeswag, ich denke, das ist der Ort.
Gesundheit.
Olivenbaum gestohlen. Das muss doch jemand beobachtet haben. In Hückeswagen haben Diebe am Wochenende einen Baum gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 13 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag, in Klammern 16. November, haben Diebe einen etwa 120 Kilogramm schweren Olivenbaum aus dem Eingangsbereich eines Sachverständigenbüros in der Friedrichstraße gestohlen. Der Baum ist etwa 2 Meter hoch und hat einen Stammumfang von 40 bis 45 Zentimetern. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat. Wenn jemand von euch aus der Gegend kommt und jetzt bei den Nachbarn neuerdings einen 2 Meter hohen Olivenbaum stehen sieht, dann sag meldet nix. Euch noch bei der Polizei.
Fragt nach Olivenöl.
Also ein 2-Meter-Baum.
2-Meter-Baum.
Das muss ja auch geplant
Wie?
Sein. Wer läuft denn da lang und denkt sich, ey, dieser 2-Meter-Olivenbaum?
Ich habe noch eine Frage. Nicht nur wie, sondern wie viele Leute waren daran beteiligt?
Wahrscheinlich mehr als einer.
Ich glaube auch. 2. Wir waren's. Nein, waren wir nicht. Nein, waren wir nicht. Möchtest du meinen hören?
Ja, gerne.
Meiner ist nicht so witzig, aber ich muss sagen, er hat mich zum Schmunzeln gebracht und ich dachte, das könnten wir vielleicht für diese Folge gebrauchen. Und zwar, Rucksack auf dem Bahnsteig vergessen. Bundespolizei macht Kinderherz glücklich.
Oh.
Richtig süß. Vom 2.11. ist das. Überaus glücklich konnte am Samstagnachmittag, dem 31.10., eine Mutter aus Dortmund den Rucksack ihrer 7-jährigen Tochter im Bundespolizeirevier Hamm in Empfang nehmen. Diesen hatte die Familie versehentlich auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Hamm liegen lassen. Nachdem der Verlust des Rucksacks auf der Zugfahrt nach Dortmund festgestellt wurde, wandte sich der besorgte Vater telefonisch an die Beamten des Bundespolizeireviers Hamm. Mit dem Hinweis, dass der Rucksack an seinen goldenen Ohren zu erkennen ist, konnte er durch einen im Praktikum befindlichen Polizeikommissaranwärter recht schnell auf einem Bahnsteig gefunden werden. Leider traute sich das kleine Mädchen bei der Abholung ihres geliebten Rucksacks nicht mit auf die Wache. Die Beamten hätten ihr gerne erzählt, wie ihr Rucksack auf der Schulter eines Polizisten einigen Reisenden ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.
Das ist wirklich eine sehr schöne Vorstellung.
Hier gibt es auch ein Foto von dem, das können wir auf Instagram posten mit dem Polizeibeamten mit dem Rucksack.
Das ist sehr schön.
Ich kann es ja mal
zeigen. Finde, das sollte zur Uniform gehören, ein
ja.
Rucksack. Oh ja, ich sehe einen sehr schönen rosa Rucksack mit tatsächlich goldenen... Sind das... Das sind keine Ohren, das sind Zöpfe, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Für mich sieht das eher aus wie so Puschelzöpfe.
Es sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Besonders, wenn das so ein Polizeibeamter einfach
ja, sehr.
Also ich dachte, das finde ich sehr süß. Was hast du noch?
Ja, mein zweiter klingt nur auf den ersten Blick vielleicht lustig. Es ist aber gar nicht so lustig, weil das sehr gefährlich ist.
Oh, nicht lachen.
Unbekannter wirft rohes Ei auf fahrendes Auto. Eine 45-jährige Mülheimerin befuhr Samstag Mittag November um 15.45 Uhr den Dixwall in Fahrtrichtung Essener Straße, als sie der Brücke, die den Boxberg mit dem Dixwall verbindet. Ich hätte auch die ganze Straße einfach weglassen können. Hörte sie einen lauten Knall. Bei nächster Gelegenheit fuhr sie rechts ran und stellte fest, dass sie ein Unbekannter von der Brücke ein Ei aufs Autodach geworfen hatte. Das klingt vielleicht lustig, ist aber in der Tat, ich klinge jetzt wie so eine Spielverderberin, es ist aber wirklich gefährlich. Also, wenn ihr so ein Spaßvogel seid, der denkt, und dann haben die Eischmiere auf ihrem Auto, ja, macht das nicht. Das nimmt einem die Sicht. So ein Knall kann einen auch irritieren, das ist gefährlich. Du kannst einen Unfall bauen wegen so einer Kacke. Und die Überschrift fand ich sehr amüsant. Also Unbekannter wirft rohes Ei auf fahrendes Auto, klingt in erster Linie erstmal amüsant, ist aber in Wirklichkeit ein sehr gefährliches Unterfangen und kann eben zu Unfällen führen. Also Dinge von Autobahnbrücken werfen, sehr uncool.
Ich wollte einen Eiwitz machen, aber ich lasse es. Ja, das war es dann jetzt erstmal von uns. Oh, das war eine anstrengende Folge.
Ja, es und ist auch ein bisschen länger. Also, ja, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und folgt uns gerne auf Instagram, da werden wir noch ein paar Sachen hochladen. Ich habe auch ein paar Bilder zu meinem Fall, die werden da bestimmt auch noch erscheinen.
Ja, die Dokus werden wir hochladen und was wir sonst noch so finden.
Ja, meistens posten wir auf Instagram auch immer noch ein paar Fakten zu unserem Thema. Also genau. Da könnt ihr euch auch drauf einstellen. Zu Stalking sind da auch schon ein paar Fakten online, auch interessant. Kann man ja nicht genug Eigenwerbung machen.
Ihr könnt mal vorbeischauen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Wir würden uns freuen, auch wenn ihr uns eine Nachricht da lasst.
Feedback und Bewertung für uns ganz wichtig. Schreibt uns auch gerne was, damit wir wissen, was euch stört. Lachen wir immer noch zu viel?
Ich finde, wir haben uns diesmal richtig gut benommen. Aber das können wir nicht für jedes Mal versprechen. Gewöhnt euch nicht dran. Naja, ich würde sagen, wäre schön, wenn ihr uns vielleicht sogar noch Vorschläge zusendet, was ihr so für Themen gern hättet oder vielleicht auch Fälle.
Oh ja, Fälle, die euch schon immer interessiert haben.
Ja.
Dinge, die wir unbedingt wissen sollten, die wir unbedingt kennenlernen sollten.
Das wäre
auch ganz gut. Wir freuen uns auch immer über neue True-Crime-Fälle.
Immer. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Austrinken?
Wir trinken
aus. Mein Tee ist schon kalt. Egal, wir trinken. Tschüss.
Tschüss.